guten Abend allerseits bei Sachzwang FM bei Querfunk Spezial. Heute hören wir einen Vortrag, der wird sich in gestreckter Form über 2 Stunden dann erstrecken. Der Vortrag ist von Jochen Bruhn bzw. Joachim Bruhn. Ursprünglich unter dem etwas holzschnittartigen Titel Auschwitz und das Kapital vonstatten gegangen in Karlsruhe am 20. Juli 2001. Und heute bei Sachzwang FM präsentiert unter dem Titel Die Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz. Wie konnte es entgegen aller Zweckrationalität zum einzigen Ziel von Menschen werden, andere Menschen ihrer Menschlichkeit zu berauben und möglichst effektiv zu vernichten? Diese Untat übersteigt alles Verstehbare. Begriffen werden kann aber, wieso der Massenmord nicht verstanden werden kann. Darüber, wie sich die Judenvernichtung ereignen konnte, die zwar dem Kapitalismus entsprungen, aber ihm doch entronnen ist. Und über die Besonderheit von Deutschland referiert Jochen Bruhn. Er beginnt mit einer Anekdote.
Geschichte, die ist mir ganz interessant, heute vorlesen, der Hans-Erich Nossack, das ist so, der war in den 65er Jahren in Deutschland ein recht erfolgreicher Romanschriftsteller, und der hat eine kleine Geschichte geschrieben, die heißt Der Kälte. Und das ist eine Geschichte, die geht 2 Seiten, die geht dann etwa so, ein junges Ehepaar baut sich ein Familienhaus und geht dann in den Garten und gräbt da ein bisschen rum und so, ne? Und dann finden sie einen Schädel. Und dann sagt der Mann, Mensch, wir leben auf historischem Boden, das muss der Schädel alles Kelten sein. Dann kommt Schnitt gegen Schnitt, dann kommt nämlich der Keltenschädel, der denkt, ne? Und es ist eben ein Ermordeter von so einem Todesmarsch. Ne? Aber wenn jemand in so einer scheinbar ganz unentfremdeten, unbewussten Haltungswelt anguckt, dann weiß er doch, wissen wir aus der Psychoanalyse, weiß er doch eigentlich um die Verdrängungsleistung, die er da aufbringt. Also, natürlich wissen Sie es. Es ist ja so, dass die bürgerliche Gesellschaft, als sie vor 200 Jahren revolutionär antrat, ihre Selbstbegründung damit ins Werk setzte, dass sie erstmal Tote produzierte. Und zwar wurde in Frankreich der König geköpft, Marie Antoinette als Frau gleich noch mit. Und diese revolutionäre Selbstsetzung des Bürgertums ging dann so etwa bis zur Exekution der Zaren durch einen anderen berühmten Jakobiner, durch Lenin 1919, 1920 in Russland. Ihr kennt bestimmt alle dieses Versöhnungsversprechen von Individuum und Gesellschaft, das das aufsteigende Bürgertum in der Phase der Aufklärung gegeben hat, und was in der klassischen Philosophie der Aufklärung eines Immanuel Kant, eines Hegel und dann auch zum Teil noch eines Karl Marx präsent gewesen ist. Der Versuch also, die Kluft zwischen Individuum und Gesellschaft zu schließen nicht durch eine repressive Zwangsveranstaltung, sondern zu schließen durch Versöhnung, dadurch zu schließen, dass die Individuen auf das Gesellschaftliche in sich selbst reflektierten und dann in freier Versöhnung zu einem harmonischen Ganzen kommen, das sogar Kant in seinen kühnsten Momenten als eine Anarchie bezeichnete. Und für diesen Zustand der Anarchie und auch schon bei Kant tendenziell der Staatslosigkeit gilt der kategorische Imperativ: Handle so, dass die Maximen deines eigenen Handelns jederzeit zur allgemeinen Gesetzgebung erhoben werden könnten. Jeder soll also in sich auf das Allgemeine reflektieren. Jeder soll also seinen Egoismus zu einem Altruismus vermitteln. Und jeder soll soziale Einheit, gesellschaftliche Synthesis aus freiem und eigenen stiften. Und zu zeigen wäre nun, wie aus dieser Maxime im Verlauf von 200 Jahren, also im Verlauf von der Köpfung des Königs bis hin zum 20. Januar 1942, bis zur Wannsee-Konferenz und bis zum Beschluss der Endlösung, aus dieser Maxime eine allerdings negative, im Begriff des Kapital angelegte Konsequenz gezogen wird. Hans Frank, Generalgouverneur in Krakau, ein führender Jurist neben Karl Schmidt des Dritten Reiches, hat 1942, als er beim Morden ein bisschen Zeit hatte, in Krakau eine Staatsphilosophie geschrieben mit dem Titel Die Technik des Staates. Und aus diesem Text, Die Technik des Staates, möchte ich seine moderne, narzisstische Variante des kategorischen Imperativs von Kant zitieren. Er schreibt: Der kategorische Imperativ des Handelns im Dritten Reich lautet: Handle so, dass der Führer, wenn er von deinem Handeln Kenntnis hätte, dieses Handeln jederzeit billigen würde. Das ist also der kategorische Imperativ der Aufklärung, so wie er für die als geschlossenes Mordkollektiv organisierte Gesellschaft tauglich war. Und in diesen 200 Jahren von der Originalfassung dieses Imperativ bis zu der Konsequenz, die Hans Frank aus ihm zieht, in diesen 200 Jahren, das ist meine zentrale These, die ich im Folgenden illustrieren möchte, in diesen 200 Jahren verliert die Gesellschaft an sich selbst ihre eigene Begreifbarkeit. Die bürgerliche Gesellschaft, die am Anfang ihrer Konstitution, am Anfang ihrer revolutionären Setzung nichts anderes proklamiert als Transparenz von Gesellschaft, als Begreifbarkeit von Gesellschaft, als Rückführbarkeit von Gesellschaft auf das in Freiheit koordinierte Handeln von Einzelnen. Diese Gesellschaft, die sich selber als eine intelligible setzen will gegen die Naturverfallenheit des Feudalismus, ist in sich selbst so konstruiert, dass sie dieses Versprechen nicht nur nicht realisieren kann, sondern dass sie vielmehr in der Konsequenz der inneren Logik dessen, was diesem Versprechen gesagt ist, auf den Satz von Hans Frank kommt. Und diese Gesellschaft ist dann, so die These, an sich selbst nicht mehr intelligibel. Es kann keine Geschichtsphilosophie nach der Massenvernichtung mehr geben. Geschichtsphilosophie konnte es geben, solange die Aneignung des Gesellschaftlichen durch die sich selbst als souveräne setzenden Individuen denkbar war. Der Faschismus ist eine Gesellschaft, die sich objektiv dieser Begreifbarkeit entzieht. Deshalb ist das allseits geäußerte Bedürfnis nach einer Faschismustheorie nichts anderes als das Bedürfnis nach Ideologisierung. Dass man versucht, sich den Faschismus nach Maßstäben im Sinne einer Begreifbarkeit zurecht zu projizieren, zurecht zu halluzinieren. Frage also erstens, wenn Faschismustheorie im Resultat dieser Überlegung als ein ideologisches Bedürfnis enthüllt werden kann, was ist es denn das, was eine Gesellschaft theoriefähig macht? Und was ist an dieser Gesellschaft, die es macht, dass sie ihre Theoriefähigkeit, ihre Theoretisierbarkeit einbüßt. Warum eine Gesellschaft theoretisierbar ist, lässt sich zwanglos aus den Werken von Hegel und von Marx entnehmen. Ich will das im Einzelnen nicht weiter ausführen. Ich will nur das vielleicht in 2, 3 Zitaten aus Marx illustrieren. Marx sagt im Kapital, er genau sagt in den Theorien über den Mehrwert, in denen er seinen Forschungsprozess zum Kapital darlegt. Dort sagt er, Akkumulation des Kapitals um der Akkumulation willen, das heißt doch in Wirklichkeit nichts anderes als Selbstentfaltung der Kräfte der menschlichen Arbeit um der Selbstentfaltung willen. Zitat. Der Satz nichts anderes als ist jetzt für meine Argumentation ausschlaggebend, weil dieses nichts anderes als ist ein Übersetzungsmechanismus, in dem eine Kapitalform in eine Arbeitsform überführt wird. Man kann sagen, aller Kapitalismus, so schrecklich und so grauenhaft er auch sein mag, siehe nur die Geschichte der ursprünglichen Akkumulation im 16. und 17. Jahrhundert, all die Opfer, die es gekostet hat, das ist doch nichts anderes als ein Instrument, ein Mittel der Selbstbefreiung der Arbeit durch alle diese Entfremdungen hindurch. Also Kapital ist theoretisierbar, insoweit es rückführbar ist auf gesellschaftliche Arbeit und damit auf sich selbst aus Natur befreiende, sich selbst als Menschen ersetzende Individuen. Diese Konstruktion von Karl Marx ist aus vielerlei Gründen kritikwürdig, aber nicht aus denen, die also mittlerweile Mode geworden sind. Der wesentlichste Grund, dass diese Konstruktion nicht kritikwürdig ist, ist der Versuch bei Marx, die Geschichte unter die Bestimmung von Vernunft zu setzen. Und dieser Versuch, die Bestimmung unter Vernunft zu setzen, ist in sich selbst derart reflektiert, dass nicht allein eine subjektive Vernunft in einen objektiven Gegenstand hineinprojiziert werden soll, sondern ein Maßstab entwickelt wird, objektive Vernunft an der Sache selbst ausfindig zu machen. Theorie ist also die im Zentrum von Philosophie sich begegnende subjektive Vernunft der Erkenntnis mit der objektiven Vernunft einer Vergesellschaftungsweise. Und Marx hat nun, als er andersrum wäre, hätte die Revolution 1871 bei der Pariser Kommune gesiegt, wäre diese Theorie zweifelsohne richtig gewesen. Weil in der Zeit, als Marx diese Theorie ausarbeitet, befindet man sich im Stadium, dass man, wenn man mal eine theoretische Kategorie historisch illustrieren möchte, im Stadium der sogenannten formellen Subsumption. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass Marx mit formeller Subsumption eine rein äußerliche, rein juristische Besitzergreifung des Kapitals von den Produktionsmitteln meint. Formelle Subsumption meint, dass auf der Basis einer vorfindlichen, vom Feudalismus geerbten Produktionsweise ein kapitalistisches Eigentum gesetzt wird. Das ist die Geschichte der ursprünglichen Akkumulation. Und dass dieses Eigentum zu Zwecken der Akkumulation benutzt wird. Damit hat aber dieses Kapital den unmittelbaren Produktionsprozess, die unmittelbare Herstellung der Waren noch nicht nach eigener Maßgabe in Regie genommen. Das ist die Geschichte der reellen Subsumption. Das ist die Geschichte, die Marx im Kapital unter anderem in dem Kapitel über die Entstehung der Maschine beschreibt. Kurz und gut, das Ergebnis dieser reellen, also wirklichen und materiellen Subsumption der Produktion unter das Kapital besteht darin, dass der Arbeitsprozess als reines, fixes Kapital nach Maßgabe naturwissenschaftlicher Konstruktion dem Arbeiter als eine rein lebendige Arbeitskraft entgegentritt. Und diese Enteignung des Arbeiters, diese Vergegenständlichung des gesamten Produktionswissens mit Hilfe der Naturwissenschaft in der Maschinerie hat dann zum Endergebnis, dass sich im Produktionsprozess kein Doppelcharakter von einerseits Ausbeutung und andererseits Produktion oder Arbeit mehr ereignet, sondern dass sich in der Fabrik zwei verschiedene Aggregatzustände von Kapital begegnen, aneinander so sich abarbeiten, wie es verschiedene Chemikalien in einem Labor tun. Maschinerie, Technik, Organisation ist bestimmt als Kapital in fixer, vergegenständlicher Form. Arbeitskraft, reine Lebendigkeit ohne weitere Objektivität außer ihr, ist bestimmt als variables Kapital. Und so ist es kein Zufall, dass Marx in den besseren Momenten seiner theoretischen Entwicklung im Kapital diesen modernen Produktionsprozess begreift nach Maßgabe der Reaktion verschiedener chemischer Elemente aufeinander. Es versteht sich, dass dann, wenn die reelle Subsumption durchgeführt ist, der Produktionsprozess nicht mehr mit der Formulierung nichts anderes als auf die Selbstentfaltung menschlicher Arbeit zurückgeführt werden kann. Die Marxische Aussage, Durchschauen der Akkumulation des Kapitals auf die Selbstentfaltung menschlicher Arbeit, gilt für dieses Stadium der formellen Subsumption, verliert in dem Stadium der reellen Subsumption nicht nur jede Gültigkeit, sondern darüber hinaus zeigt sich, dass Gesellschaft in Form einer zweiten Natur des Kapitals mit sich selbst reagiert und damit ihre Durchschaubarkeit, ihre Theoriefähigkeit verliert. Das ist die allgemeine Geschichte des Kapitalverhältnisses, die eine Entwicklung ist, oder die eine Art sich zu seinem Begriff durchsetzender Kapitalismus ist. Automatisches Subjekt, reine Selbstverwertung des Werts, reine Reflexion des Wertes in sich, reine Produktion von Kapital oder Produktion von mehr Kapital willen, war das Kapital immer schon. Nur konnte es die ihm im Arbeiter von außen entgegentretende Natur der gesellschaftlichen Arbeit nur als eine äußere Voraussetzung hinnehmen. Im Stadium der reellen Subsumption nimmt es diese äußere Voraussetzung in sich hinein. Der Faschismus nun ist nichts anderes als eine im Zuge einer typisch deutschen Revolution an den Juden vorweggenommene Durchsetzung dieser dem Kapital immanenten Logik. Und ich möchte nun vielleicht rein sozialhistorisch so 4, 5, 6 Punkte aufzählen, die vielleicht das etwas plausibilisieren können, dass eine These Argumente für sich geltend machen kann, die sagen würde, der Faschismus ist natürlich ein Kapital, also eine kapitalgezeugte Gesellschaftsformation. Der Faschismus kann überhaupt nur eine dem Kapital entsprungene Gesellschaftsform sein. Woanders kann der Faschismus tatsächlich allseits nicht herkommen. Aber indem er eine dem Kapitalismus entsprungene Gesellschaftsform ist, zeigt er sich im Maßgabe seines historischen Voranschreitens als eine dem Kapitalverhältnis zugleich mehr und mehr entronnene Gesellschaftsformation. Also entsprungen im doppelten Sinn des Wortes gefasst. Und dieses Entspringen des Faschismus aus dem Kapitalverhältnis, das in den Massenmorden kulminiert und in denen die Geschichte ihre Begreifbarkeit definitiv eingebüßt hat, das hat am Anfang in den Jahren 29 bis 33 verschiedene, allerdings schon beschreibbare und rekonstruierbare Umstände. Ich möchte nur auf 3, 4 Punkte hinweisen, die es machen, dass das Kapital als ein Verhältnis eine sich reproduzierende Gesellschaftsformation sein kann. Was ist der Grund dafür, dass Kapital, indem es Kapital produziert, zugleich den Kapitalismus als Gesellschaftsformation beständig aufs Neue reproduziert? Warum ist der Akt der Produktion identisch mit dem Akt der Reproduktion? Das ist ja nicht einfach nur eine Setzung, sondern das ist in sich historisch und politisch-ökonomisch vermittelt. Eine der zentralen Bedingungen, dass Kapital, indem es produziert, sich als Kapitalismus reproduziert, ist der Klassenkampf. Der Klassenkampf ist nichts dem Kapital Äußerliches. Der Klassenkampf ist eine der Formen, in dem der kapitalistischen Gesellschaft ihre eigene Einheit aufgeherrscht wird. Die operaistischen Theoretiker haben sich da vor allen Dingen gewidmet dem Kapitel im Band 1 des Kapitals über die Länge des Arbeitstages und den Kampf um die Beschränkung des Arbeitstages. Der Kampf um die Beschränkung des Arbeitstages ist vor der Hand, ein Kampf um die physische Gesundheit, um das physische Leben, um die Reproduktion der Arbeitenden selbst. Aber der Kampf um den Arbeitstag und seine Reduktion ist zugleich der Kampf um die Herstellung einer der objektiven kapitalistischen Produktionsvoraussetzungen, dass es nämlich überhaupt physisch ausbeutungsfähige Arbeiter gibt. Im Kampf also der Klassen herrscht die Arbeiterklasse mit Hilfe von Staatsgesetzen dem Kapital als Klasse, das diese Interessen nicht einsehen kann, weil es in Konkurrenz befangen ist, herrscht dieser Klassenkampf dem Kapital als Klasse, die Bedingungen seiner eigenen Existenzgrundlage auf. Ich könnte das nun illustrieren damit, wie lang die Lebenserwartungen waren von Arbeitern in England 1820, 1830. Das kann man also in den Schriften von E.P. Thompson, einem englischen Sozialhistoriker, nachstudieren. Man kann es aber auch nachstudieren in den Schriften von dem Jürgen Kuczynski, der umfangreich gewerbeärztliche Statistiken ausgewertet hat. Man kann es aber auch, was der Marx getan hat, zum Teil nachweisen aus den damaligen preußischen Militärstatistiken, wo nämlich die Rekruten aufgrund der schlechten Ernährung immer kleiner wurden und tatsächlich nicht mehr, also weder das Gardemaß erfüllten, noch überhaupt in der Lage waren, körperlich tauglich zu sein für die militärischen Ambitionen. Der Klassenkampf ist also etwas, was dem Kapital als individuelles Kapital äußerlich feindlich gegenübertritt, aber vom Gesamtkapital als eine seiner eigenen Existenzbedingungen in der Form des Gesetzes akzeptiert werden muss. Wir sehen nun, dass der Klassenkampf nach 1933 natürlich sofort staatlich verboten wird. Der Klassenkampf wird durch die Zerschlagung der Arbeiterparteien und der Gewerkschaften unterdrückt. Das ist aber nur ein Aspekt der Sache. Denn der andere Aspekt ist, indem das Kapital als Klasse keine Arbeiterklasse mehr hat, die ihr von außen im Klassenkampf gegenübertritt, verliert dieses Kapital als Klasse seine eigene Einheit. Das Kapital selber wird um seinen Charakter einer einheitlichen Klasse gebracht. Man könnte nun zeigen, wie der Wegfall dieser Reproduktionsbedingungen ein Moment ist dessen, dass das Kapital seine Begreifbarkeit, seine Theoretisierbarkeit einbüßt, wenn man etwa die Entwicklung verfolgen würde, der Arbeitsverhältnisse bis 39, 40, 44, also der Arbeitsverhältnisse nicht der Zwangsarbeiter, sondern der Arbeitsverhältnisse der ganz normalen als Arier, zumindest in ihrem Leben garantierten Einzelnen. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt noch Wert legen, und zwar den, ne, dass in diesem Verbot des Klassenkampfes, wie er eben ausgedrückt ist, im Gesetz über die Treuhänder der Arbeit, im Gesetz über die Ordnung der nationalen Arbeit, in der Installation der Deutschen Arbeitsfront, in der Installation von Kraft durch Freude, dass in diesem Verbot des Klassenkampfes sich zugleich ausdrückt, dass die Klassen, nicht nur die bürgerliche Klasse, sondern auch die proletarische Klasse, ihren Charakter als struktive Elemente der Gesellschaft verlieren. Denn dieses Verbot der Arbeiterorganisationen ist ja nicht einfach nur eine diesen Arbeiterorganisationen von außen brutal gegen ihren Willen zugefügte Maßnahme, sondern es ist ein Verbot ihrer politischen und gewerkschaftlichen Organisationsformen im Interesse dessen, was dem Arbeiter am liebsten und teuersten ist, nämlich der Arbeitskraft selbst. Das nennt man mit Marx oder mit August Thalheimer, einem der wenigen noch interessanten zeitgenössischen Theoretiker, nennt man das einen Bonapartismus. Ich handle gegen das evidente Interesse von jemand in seinem eigentlichen und höheren Interesse. Es wird also gegen das manifeste Interesse der Proleten an der Existenz einer Gewerkschaft gehandelt, in deren eigenen höheren Interesse, nämlich der Garantie von Staats wegen der Arbeitskraft. Nach Seite des Bürgertums ist genau das Gleiche. Auch das Bürgertum büßt seine sämtlichen politischen und sonstigen Interessenvertretungsinstanzen ein. Es wird pulverisiert, es muss auf die Ausübung der politischen Macht verzichten, aber es tut dies umso lieber und umso einsichtiger, als gerade dadurch versprochen wird, seine soziale Macht zu garantieren. Das war Nummer zwei derjenigen im Kapitalismus selber liegenden Phänomene, die die Produktion zugleich als Reproduktion setzen. Zwei weitere sind unbedingt noch anzuführen. Das eine ist, dass das interne Rationalitätskriterium kapitalistischer Produktion, die Profitrate, immer auch davon abhängt, ob diese Profitrate nicht nur in einer Konkurrenz nach innen, und es ist bekannt, dass der Faschismus Züge einer Planwirtschaft, einer Konkurrenzausschaltung annimmt, sondern auch durch eine Konkurrenz nach außen auf dem Weltmarkt garantiert wird. Und die Autarkiepolitik der Nazis, die Abschottung Deutschlands vom Weltmarkt, der Abgang von der Golddeckung der Währung, der Übergang zu einem Geld, das nur ein reiner Wechsel ist, ist ein Verlust dieses kapitalinternen Rationalitätskriteriums. Man könnte das jetzt die Länge und die Breite mit dem einzigen Theoretiker illustrieren, der das jemals untersucht hat, Das ist Alfred Sohn Rethel. Alfred Sohn Rethel, der als zeitgenössischer Autor schreibt in den frühen 30er Jahren und der eine ökonomische Analyse vorlegt, die den deutschen Kapitalismus als einen bankrotten, als einen defizitären, als einen im Zustand der völligen Pleite befindlichen Kapitalismus bezeichnen. Und dieser Kapitalismus der völligen Pleite wird nun auf eine komplizierte Weise finanziert durch ein Staatsschuldensystem, das eigentlich den jederzeitigen Staatsbankrott provozieren würde, wenn nicht der Führer mit seiner völligen Autorität für die Gültigkeit der Mark zu bürgen imstande ist. Jedenfalls entwickelt sich die Staatsschuld in den Jahren nach 1933 so rasend, dass der Staat dieser Staatsschuld nur ausweichen kann, indem er sie immer und immer und immer wieder aufs Weitere erhöht. Das ist wie mit einem Dackel, dem eine Wurst auf dem Rücken schnallt, der dieser Wurst nachjagt. Genauso ist das System der Finanzierung der Ökonomie durch die Staatsschuld. Und da sieht man schon, dass das, was hier als Geld fungiert oder als Geld benannt wird, eigentlich gar kein Geld mehr ist, sondern ein Wechsel. Ein irgendwann einzulösender Wechsel, und zwar ein Wechsel auf den erfolgreich abzuschließenden ökonomischen Raubkrieg. Diese ungeheuren Wechsel, die der Staat in der Vermeidung seines Bankrottes immer weiter auf sich zieht, sind Wechsel auf den gelingenden Raubzug nach innen, die Arisierung, vor allen Dingen aber auf den gelingenden Raubzug nach außen. Man könnte jetzt zeigen, dass in diesem System des durch immer höhere Schulden des Versuchs, durch immer höhere Schulden dem Bankrott auszuweichen, die prinzipielle Friedensunfähigkeit des Faschismus liegt, dass hier in keiner Weise mehr irgendwie ein Ende zu finden ist, dass der totale Krieg, auf den das System mit Notwendigkeit zusteuert, dass dieser totale Krieg im Prinzip auf die absolute Herrschaft über den Globus zielt und bei dieser absoluten Herrschaft über den Globus auch noch nicht mit sich selber zufrieden wäre, sondern einen gewaltigen Krach in sich zusammenbrechen würde. Das sind meiner Ansicht nach einige der Momente, die darauf führen, dass die Gesellschaft des Faschismus nicht mehr theoretisiert werden kann, sondern vielleicht nur noch mit Worten, wie sie Adorno etwa im Begriff oder im Wort der klassenlosen Klassengesellschaft angedeutet hat, beschrieben werden kann. Diese Gesellschaftsformation jedenfalls, der würde ich den Namen geben, einer Barbarei. Barbarei nicht wie in diesem unter Linken üblichen metaphorischen Sinne Sozialismus oder Barbarei, sondern Barbarei als eine Gesellschaftsformation ganz eigener Art, als eine Gesellschaftsformation, die nur aus dem Kapital entstehen kann und nirgendwoher sonst, die aber im genauen Maße ihrer Entwicklung diesem Kapital entrinnt und die Barbarei als das Selbstauffressen der kapitalistischen Gesellschaft auf der unmöglichen Suche nach ihrer eigenen Identität setzt. Und wenn man jetzt von daher noch einmal einen Blick wirft auf die Frage danach, was ist denn nun eigentlich der Antisemitismus und was ist denn nun eigentlich der historische Sinn der Massenvernichtung? Jetzt historischer Sinn nicht in dem Sinne, wie Hegel den Sinn der Guillotine in der Herstellung der Menschheit gesehen hat, sondern was drückt sich als ein Geschichtszeichen in diesem ungeheuren, sowohl industriell wie auch pogromistisch vollzogenen Massaker aus? Darin drückt sich meines Erachtens aus, dass die bürgerliche Gesellschaft, wenn sie durch einen solchen Krisenschock aus ihrer eigenen Bahn geworfen ist, umso schneller auf ihr logisches Ende findet. Das heißt, dass sie nach einer Identität sucht und suchen muss, die sie nur als Prozess endloser Identifizierung überhaupt hervorbringen kann. Vielleicht um das, was nun auch erstmal hoch abstrakt formuliert ist, mit einem anderen Gedanken zu untermalen. Es versteht sich, dass Kapitalismus nur in der Zeit stattfinden kann. Er kann nirgendwo anders als in Zeit sich artikulieren. Er muss den Wert produzieren, er muss den Wert zirkulieren, er muss den Wert realisieren und erst der realisierte Wert ist der festgestellte, ist der Identität sichere Wert. Dieser Prozess braucht an sich selbst eine Zeit. Nur überhaupt irgendeine Zeit. Marx prägt dafür im zweiten Band des Kapitals den Begriff der Umlaufzeit. Die Umlaufzeit ist die eigentliche Zeit des Kapitals. Diese Zeit ist keine linear voranschreitende Zeit. Diese Zeit ist eine kreisförmige, ja sogar spiralförmige Zeit. Und ein großer Teil der Geschichte des Kapitals besteht nun in der Rationalisierung der Zirkulationssphäre, um die Umlaufzeit, die Zirkulationszeit des Kapitals mehr und mehr und weiter zu reduzieren. Marx sagt wörtlich im Kapitalband 2, Kapitalzeit ist Nullzeit. Die ideale Zeit des Kapitals wäre keine Zeit, das wäre die Zeit, wo die Produktion eines Werts und die Realisierung eines Werts unmittelbar identisch ineinander fielen. Um sich das vorzustellen, es wäre die Zeit, in der möglich wäre, dass wenn ich mir 100 Taler vorstelle, ich tatsächlich 120 Taler bekomme. Also in diesem Fall eine Profitrate hätte von 20%. Das ist eine in sich selbst natürlich unmögliche Konstruktion. Und diese Konstruktion ist natürlich auch in der Philosophiegeschichte an anderen Gegenständen verschiedentlich durchexerziert worden. Etwa hat Immanuel Kant gesagt, ne, wenn ich mir ein Wesen vorstellen kann, das in allem vollkommen ist und absolut perfekt ist, wenn ich mir ein Wesen vorstellen kann, das unendlich schön ist, das kein Ende und keinen Anfang hat, wenn ich mir dieses Wesen überhaupt vorstellen kann, dann muss dieses Wesen, wenn es vollkommen ist, natürlich auch die Qualität der materiellen Existenz und des wirklichen Seins haben. Hätte es diese Qualität des wirklichen Seins nicht, wäre es nicht vollkommen. Ihm würde bei aller Gedankenbestimmung die Wirklichkeitsbestimmung fehlen. Und das ist das, was ich hier andeuten wollte, dass Kapitalzeit als Nullzeit nichts anderes wäre als die Identität von Gedankenbestimmungen und wirklichen Bestimmungen. 100 gedachte Taler und die 100 Taler, die als Wert vorliegen, sind ja, bevor die Ware nicht verkauft sind, nur ideelle Preise, nur gedachte Gelder. Diese 100 gedachten Taler müssten 120 wirkliche Taler werden. Das Kapital also drängt aus sich selbst zur Liquidation der Zeit. Und es drängt auch zur Liquidation jedweder Materie. Genauso wie die Zeit der geborene Feind des Kapitals ist, ist auch die Materie der geborene Feind des Kapitals. Eine Materie, die ja bei Marx bestimmt ist als nichts anderes, denn als der stoffliche Träger des Tauschwertes. Der Gebrauchswert ist nichts anderes als das, was der Tauschwert zwar braucht, aber eben hinzunehmen gezwungen ist. Der Tauschwert drängt danach, diese Materie wegzuarbeiten, diese Materie zu reduzieren. Er zeigt dadurch, dass der Gebrauchswert oder dass die Materie den Tauschwert nicht konstituiert, sondern nur eine notwendige, aber keinesfalls eine hinreichende Bedingung seiner Existenz darstellt. Das sind zwei Momente, Wegarbeitung der Zeit und Wegarbeitung der Materie, auf die das Kapital in der Suche nach seiner eigenen, aber an sich selbst unmöglichen Identität zielt. Identität kann nur geschafft werden als ein Sprung in die Barbarei, als die unmittelbare Aneignung des anderen. Und der Antisemitismus ist nun eben nicht nur relevant als ein Vorwand zur Arisierung oder zur unmittelbaren Bereicherung. Der Antisemitismus ist relevant als die Ideologie des Raubmords, den das bürgerliche Subjekt an den Juden begeht, weil in diese Juden hineingeheimnist wird aus guten Gründen und hineinprojiziert wird. Sie besäßen diese Identität, die dem Bürger an sich selbst verschlossen ist. Der Mord an den Juden ist der Versuch der deutschen Subjekte, sich die kapitale Identität, die sie in die Juden hineingeheimnist haben, rein als Substanz anzueignen. Das ist der Grund dafür, warum die Juden vom Antisemitismus immer mit dem Finanzkapital und mit dem Geld in Zusammenhang gebracht werden. Finanzkapital, sagt Marx, ist geldhackendes Geld. Geld, das aus sich heraus immer viel mehr Geld wird, ohne den Durchgang durch die Zeit und durch die Materie zu nehmen. Geld, das an sich selbst die Qualität hat, mehr Geld zu werden. Dieses Geheimnis, denkt man, besäßen die Juden. Und indem man sie totschlägt, entweder im Pogrom oder wie in Majdanek oder Sobibor, indem man sie ermordet, versucht man, sich dieses Geheimnis anzueignen. Es versteht sich, dass diese Raubmordbewegung, in die sich Deutschland verwandelt nach 1933, dass diese Raubmordbewegung an sich selbst dieses Ziel verfehlen muss. Der Augenblick höchster Befriedigung, das heißt der vollkommene Sieg über die europäische Judenheit, der Augenblick dieser vollkommenen Befriedigung ist zugleich das Moment der kompletten Niederlage. Denn sie haben diese Identität nicht. Es gibt nichts anzueignen. Es ist keine Substanz da. Und das macht es, dass dieses Mordkollektiv in seinen Restbeständen bis heute so überaus boshaft ist. Sie haben es nicht verwunden, dass sie trotz aller militanter mörderischer Aneignungsbemühungen geheimer jüdischer Existenz am Ende überhaupt nichts gefunden haben als Koffer, Haare, Zähne und das, was eben die Menschen, das, was von den Menschen geblieben ist. Aber in dieser Enttäuschung ist die Barbarei restlos vollendet. Hat sich die deutsche Gesellschaft in einen Naturzusammenhang transformiert, der so grausam ist, wie nach Darwin nicht einmal die Tiere sein könnten. Und wenn das nun nach 45, und damit komme ich zum Schluss, wenn das nun nach 45 noch nicht einmal eine gerechte Rache findet, sondern höchstens ein etwas mit Mühe konstruiertes Recht findet, dann muss dieses Kollektiv tatsächlich der Ansicht sein, dass für es selber das Äquivalenzprinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, auf dem jedes Recht auch als Rache basiert, für es selber außer Kraft gesetzt ist und dass man eigentlich in unendliche Zeiten so fortarbeiten kann. Und ich möchte am Schluss vielleicht noch ein Zitat vorlesen aus dem autobiografischen Roman von Primo Levi. Ist das ein Mensch, Erinnerung an Auschwitz, wo er die letzten Tage vor der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee schildert. Und ich denke, gerade am Schluss wird dieses organische, blinde, völlig unreflektierte, einfach nur wuchernde an der deutschen Barbarei sehr deutlich. Er schreibt, das ist ein längeres Zitat, die Russen werden kommen, Tag und Nacht bebt die Erde unter unseren Füßen. Im neuen Schweigen von Buna ertönt nun ununterbrochen das leise, dumpfe Grollen der Artillerien. Die Luft, die man atmet, ist gespannt, entscheidungsvoll. Die Polen arbeiten nicht mehr. Die Franzosen gehen wieder erhobenen Hauptes. Die Engländer zwinkern uns, grüßen heimlich mit dem V des Zeige- und Mittelfingers und nicht immer heimlich. Aber die Deutschen sind taub und blind. Verschlossen in einem Panzer von Starrheit und bewusster Unkenntnis. Schon wieder haben sie einen Termin für die Produktionsaufnahme des synthetischen Gummis festgelegt, den 1. Februar 1945. Sie bauen Luftschutzräume und Splittergräben, reparieren die Schäden, bauen, kämpfen, kommandieren, organisieren und töten. Was sollten sie auch sonst tun? Es sind Deutsche. Dieses ihr Handeln ist nicht überlegt und vorsätzlich, sondern entstammt ihrer Natur und dem Schicksal, das sie sich erwählt haben. Sie können gar nicht anders. Verwundet man den Leib eines Sterbenden, beginnt die Wunde zu heilen, selbst wenn der ganze Körper am nächsten Tag sterben wird. und für dieses Organische mag vielleicht die Medizin Begriffe haben, es zu beschreiben, aber die Gesellschaftstheorie hat keine, das zu begreifen.
Dies war also der Vortrag Die Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz. Gesprochen hat Joachim Bruhn aus Freiburg. Heute hier in der Sendereihe Sachzwang FM auf 104,8 MHz bei Querfunk. Da wir noch eine Stunde vor uns haben, senden wir auch noch ein paar Anmerkungen, die Joachim Bruhn gegeben hat nach dem Vortrag. Bevor er allgemein noch Stellung nimmt zu ideologischen Rationalisierungsversuchen über die Massenvernichtung, ein paar Literaturtipps gibt und über den Kritikbegriff allgemein noch Interessantes zu erzählen weiß, kommen jetzt zunächst noch 7 Fußnoten zum Vortrag.
Dass die Individuen sich zu der juristischen Subjektform so verhalten wie die Gebrauchswerte zu den Tauschwerten. Sie sind stoffliche Träger und Voraussetzungen dieses Subjektstatus. Und Subjekt meine ich nicht in einem Sinne, erstmal nicht im Sinne von Philosophie, ich meine es im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches, des BGB, das alle Tauschakte und Verträge regelt. Und nach dem BGB gibt es den Status der Rechtsperson, der Subjektivität, nur dann, wenn dieses Subjekt sich als ein mit sich identisches beweisen kann. Wenn es das nicht kann, gibt es verschiedene Regularien des Ausschlusses. Das sind die Gesetzgebungen über die Mündigkeit, über die Geschäftsfähigkeit, über die Entmündigung, über die Zulassung zum Wahlrecht und so weiter, wo aus dem Kreise der Körper die zum Subjektstatus tauglichen Körper ausgewählt werden. Und nun ist also das Subjekt als eine Rechtsfigur nichts anderes als die Figur, über die sich das Verträge schließen und damit die zentrale Kategorie der Warenzirkulation an der Oberfläche des Kapitalverhältnisses hindurchartikulieren muss. Sämtliche Akte auf dem Markt, sämtliche Akte in der Zirkulation sind Akte von Kaufen und Verkaufen, die in der Rechtsform des Vertrages stattfinden. Dafür prägt der Marx den Begriff der Charaktermaske. Das meint er genau das. Charaktermaske gleich Subjekt. Und jetzt zeigt sich aber, dass die Identität, dass das Subjekt in diesen Akten identisch sein muss. Das liegt erstmal auf der Hand. Das ist klar, wenn ich heute einen Porsche kaufe und sage in 10 Tagen, wenn die erste Rate fällig wird, tut mir leid, ich hatte Liebeskummer, ich will das nicht haben, dann bekomme ich halt Ärger. Es wird angenommen, dass das Subjekt in seinen Verträgen über die Zeit hinweg identisch ist. Dass das Individuum sozusagen einen reinen, abstrakten Willen hat, der weder von der Vergänglichkeit des Körpers, noch von den Schwächen des Geistes, noch gar vom Irrlichtern der Gefühle irgendwie tangiert wird, sondern dass das einen Zurechnungspunkt gibt, dass es eine Zurechnungsfähigkeit gibt und die Abstraktion, die das Subjekt als ein juristisches Konstrukt am Individuum vornimmt, als einem leibhaftigen Körper, ist eben genau die gleiche wie die Abstraktion, die, sage ich mal etwas salopp, der Tauschwert am Gebrauchswert vornimmt. Es wird unterstellt, dass der Gebrauchswert, der einen Preis hat, also eine Ware ist, dass dieser Gebrauchswert seinem naturalen Charakter nach erst einmal nicht vergeht, solange er in Zirkulation befindlich ist, dass alle Naturprozesse stillgestellt werden. Das nennt man Realabstraktion. Wirkliches Absehen vom Naturcharakter der Dinge und Darstellung dieses Absehens vom Naturcharakter der Dinge in einer separaten Instanz, entweder dem Geld oder eben in der Warenzirkulation, in der Figur des juristischen Subjekts. Jetzt ist klar, das, was ein juristisches Subjekt an sich selbst oder das, was ein Individuum als Subjekt stiftet, ist der Besitz an sich selbst. Subjekt kann nur sein, wer Privateigentümer seiner selbst ist und damit zu sich selbst ein Eigentumsverhältnis tritt. Das ist die Freiheitsdefinition der gesamten bürgerlichen Revolutionsbewegungen des 18. Jahrhunderts, so wie sie als Freiheitsdefinition in die Menschenrechtscharta Einlass gefunden hat. Und dieses Eigentum an sich selbst wiederum, diese Identität mit sich, die ist nun allerdings mit dem Kapital so vermittelt, wie die Oberfläche des Marktes überhaupt vermittelt ist mit der Akkumulation des Kapitals selbst. Das heißt also, es wird eine Identität in der Rechtsform gesetzt, versprochen und erzwungen, die aber tatsächlich auf die Geschicke und Schicksale der kapitalistischen Akkumulation gebaut ist. Das Subjekt ist Form als juristisches, aber es ist Form eines Inhalts, den es als Inhalt nicht aus sich selbst setzen kann. Es ist nicht das Subjekt, das die erfolgreiche Kapitalakkumulation inszeniert, sondern es ist die Kapitalakkumulation, die sich an der Oberfläche des Marktes durch die Subjekte, die Verträge schließen, hindurch realisiert. So rum ist es doch. Und damit kommt es automatisch zu einem Zwang zur Identität und zu einer Unmöglichkeit der Identität. Und was das heißt, das müsste man eben mal untersuchen an der großen Krise von 1929. Was wird aus Leuten, ne, die das Eigentum an sich selbst haben, die die Identität an sich selbst haben, die aber sonst nichts haben? Dazu sagt Adorno, Identität ist tot, in dem Fall Hungertod. Und dann kommt nach der Seite eine Dynamik in Gang, ne, die dazu führt, dass diese Individuen es toll finden, dass der Staat den Körper beschlagnahmt, dass er eine Menschenökonomie aufzieht, dass er eine Menschenbewirtschaftung, eine Bevölkerungspolitik und so weiter macht, ne, indem er, dass er die nun ganz und gar als Individuen, als Körper reduzierten Subjekte in diesem reinen Naturcharakter garantiert und durchfüttert. Ne. Also das ist so, denke ich, der Zusammenhang zwischen dem Subjektbegriff und dem Begriff des Kapitals. Es ist eben schon so, dass es eben ein Verhältnis gibt zwischen allgemeinem Kapital, also zwischen dem Kapital und den jeweiligen nationalen bürgerlichen Gesellschaften. Und von daher muss man sagen, dass, obwohl es nicht notwendig war, dass es in Deutschland dazu kam, Deutschland in einem Maße dazu prädestiniert war, ne, dass es tatsächlich gut zueinander gepasst hat. Man muss mal einfach untersuchen, was daran liegt, ne, dass die deutsche Nation sich immer gegen die bürgerliche Revolution par excellence, die französische, herausgebildet hat. Und was da an Ideologien produziert worden ist. Und das Spezifische an diesen Ideologien, die da produziert worden sind, und Ideologien sind immer auch Praktiken, ne, ist ja, dass in Deutschland im Vergleich zu dem Antisemitismus, der im Kapitalverhältnis selber liegt, der immer eine antisemitische Projektion ist gegen das Geld, gegen das Finanzkapital und so, ne, dass in Deutschland durch diese Staatsgründung gegen Frankreich, ne, in den sogenannten Befreiungskriegen, ne, eben hinzukommt, dass in Deutschland der Antisemitismus des Staatscharakters so herausgearbeitet worden ist, wie in den westlichen Republiken nirgends. Der Fichte zum Beispiel hat es klar so gesagt. Ne? Erstens hat er gesagt, wir wehren uns gegen, wir kämpfen im Namen des Gebrauchswertes gegen das abstrakte Geld und wir kämpfen im Namen des konkreten organischen Staates gegen die abstrakte Mechanei und das pure Räderwerk, wie die westlichen Staaten das Staatsapparat einrichten. Ne? Und das ist als euch am Staat, am deutschen Staat, durch seine Konstitution schon etwas ganz Besonderes, was ihn wie kaum einen anderen dafür disponierte, bei Eintreten anderer Umstände wirklich als dieser faschistische Souverän aufzutreten. So kann man es gleich formulieren. Thank you. für mich ist der Faschismus nicht ein Resultat eines deutschen Sonderweges, der mit Notwendigkeit von Luther nach Hitler führen musste, sondern ich bin der Meinung, dass der Sonderweg eigentlich erst mit der Wannsee-Konferenz, sage ich mal, als Datum beginnt und dann eben auch bis heute anhält. Also der Faschismus ist es, der den Sonderweg begründet. Das vielleicht mal zur Perspektive her. Und das andere ist, mit 29 ist es so, da ist ein ganz wichtiger Punkt die Ungleichzeitigkeit der krisenhaften Entwicklung. Dass die Krise in ganz Westeuropa katastrophal war und sich mit verschiedenen Stärkegraden da ausgewirkt hat. Aber es ist immer so, dass denen es schlecht geht, stoßen sich an dem relativ gesund, den es am ganz schlechtesten geht. Und so war es eben auch in diesem Fall. Man wird zum Beispiel zeigen können, dass die Antikrisenpolitiken der Vereinigten Staaten, etwa mit dem New Deal und so, ne, zum Teil, gerade dann mit Kriegsbeginn, auch deswegen erfolgreich waren, ne, weil die kapitalistische Krise diesen ungleichzeitigen Charakter hervorgebracht hat. Ne. Von daher denke ich, dass der Weltmarkt bricht nicht gleichzeitig global zusammen, sondern es hat einen gewissen Kaskadencharakter. Und was nun die soziale Lage betrifft, der Leute nach 33, ich meine, will ich jetzt nicht über die antijüdische Gesetzgebung groß reden, ich will nur mal die These vielleicht unterstreichen, die auch von verschiedenen Historikern untersucht worden ist, dass der Kapitalismus in Bezug auf die Ausbeutung der Arbeitskraft tendenziell auf das Niveau der absoluten Mehrwertproduktion und der ursprünglichen Akkumulation zurückfällt. Es gibt Untersuchungen über die Verlängerung des Arbeitstages, es gibt Untersuchungen auch von Gewerbemedizinern, dieser schon genannte Jürgen Kuczynski hat das im Einzelnen getan, über die gesamte Lage, ne? die gesundheitliche, materielle und sonstige Lage der deutschen Arbeit, ne? Was dann dahin kulminiert, dass der Franz Neumann, Mitarbeiter von Adorno, 43 oder 44, in einem Artikel schreibt, ne, es ist ein bewachtes Arbeitslager, das hungert. Die Löhne in Deutschland haben zu keinem Zeitpunkt nach 33 das Lohnniveau der großen Krise überstiegen. Was dazugekommen ist und was dann das Management der Arbeitskraft durch den Faschismus ebenso speziell auszeichnet, ist eben, ne, dass die Reproduktion der Arbeitskraft, der deutschen Arbeitskraft, der am Leben garantierten Arbeitskraft, unmittelbar von Staatswegen in Beschlag genommen worden ist. Ja, zum ersten Mal konnten Deutsche an die Riviera fahren mit der Wilhelm Gustloff, ne, diesem Kraft-und-Freude-Schiff und diesen ganzen anderen Sachen. Ne. Aber das, den Leuten ging es gut, nicht im Verhältnis oder besser im Verhältnis zur Konjunktur, als zu den konjunkturellen Jahren der 20er. Ne, sondern es ging gut in dem Sinne, dass der Staat die komplette Arbeitskraft der Gesellschaft in Beschlag genommen hat und in dieser Beschlagnahme physisch garantiert. Und das war eben auch zum Teil, das kann man ja in der Arbeitsgesetzgebung der Nazis auch ablesen, ne? Das war eben auch eine sehr gewaltförmige Angelegenheit. Also, dass es eine Volksgemeinschaft ist, heißt nicht, dass in ihr kein Zwang ausgeübt wird. Dass man sich davon löst, den Begriff der Volk oder das Wort von der Volksgemeinschaft als irgend so eine billige Nazi-Propaganda abzutun und wegzuschieben, sondern es gibt eine negative Aufhebung der Klassen in die Volksgemeinschaft hinein durch den rassistischen und antisemitischen Konsens, wie er durch die Gesetzgebung und durch die Verfolgung eben laufend reproduziert wird. Und das ist die Aufhebung der Klassen. Also insofern ist der Faschismus nur noch vielleicht bezüglich gewisser juristischer Kategorien rein formell als Klassengesellschaft zu beschreiben. Natürlich gab es ein spezielles Arbeitsrecht, von dem die nicht erfasst waren, denen diese Werke formell gehörten. Aber denen diese Werke formell als Kapitalisten gehörten, die waren de facto in den Vierjahrplan und in die Planwirtschaft zur Herstellung der Kriegsbereitschaft absolut eingebunden und wurden nach Bedarf sogar selber ins politische Gefängnis also gesteckt. Also einfach Thyssen, ne? Der große Stahlbaron Thyssen, ne? Der Allmächtige, der auch vor 33 die Nazis zur Genüge finanziert hatte, ne? Der aber ein Anhänger war einer zu Hitler, mit Hitler konkurrierenden Version von Faschismus, des sogenannten Ständefaschismus. Der hat also Jahre zugebracht in einem bestimmten Nobel-KZ, ne, aber weggesperrt von seinen Einflussmöglichkeiten. Und das meine ich eben mit diesem doppelten Bonapartismus. Die Kategorien bestehen fort, aber sie bedeuten nichts mehr, um eine Gesellschaft in ihrem Wesensgehalt angemessen zu erfassen. Die Gesellschaft ist etwas anderes geworden. Die Gesellschaft ist geworden eine Barbarei, wo die Individuen nur noch als Exemplare zählen eines Volkes. Genauso wie, und das, also das kann man nicht begreifen, letztendlich im Endergebnis. Man kann begreifen, warum man zunehmend immer weniger begreifen kann. Aber es ist klar, keiner käme auf die Idee, wirklich die Geschichte eines Ameisenhaufens zu schreiben. Ein Ameisenhaufen hat keine Geschichte. Ein Ameisenhaufen kennt keine Revolutionen, er kennt zwar Könige und Arbeiterinnen, das sind aber rein formelle Beschreibungen, die gar nichts ausmachen, weil ja keiner weiß, dass er Arbeiter und Königin ist, sondern einfach nur ein reiner Naturprozess ist. Und genauso wie es keinen Begriff geben kann eines Ameisenhaufens, genauso kann es eigentlich keinen Begriff geben der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft im Zustand der voll entfalteten Barbarei. Die einzigen, die hier noch einen Rest an Begreifbarkeit haben, das sind einige von den überlebenden Opfern selber, die auf ihr Schicksal reflektieren. Und die demonstrieren auch, dass sie aufgrund dieses Leidens von einem Begriff des Ganzen voll und ganz abgespalten sind. Also man könnte sagen, noch nicht einmal die, wenn man nach bürgerlichen Kriterien denken würde, dass Erfahrung klug macht. Ne? Hier macht aber Erfahrung nicht klug. Ne? Hier ist einfach dann gar nichts mehr zu wollen. Ne? Und dass diese Begreifbarkeit ausgetrieben wird und dass dann sozusagen die Alliierten, ne, durch ihren Sieg im Frühjahr 1945 diese außer Rand und Band geratene nackte Barbarei mit nackter Gewalt versuchen, wieder auf die Bahn zu setzen einer normalen bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Erst tun sie etwas, was es noch historisch nie gegeben hat. Sie fordern unconditional surrender. Sie sagen, ne, mit diesem Staat, dieser Staat ist nicht nur als Regierung nicht verhandlungsfähig, sondern dieser Staat ist als Staat, als Souverän in keiner Weise satisfaktionsfähig, sondern dieser Staat ist kein Subjekt mehr. Am Staat erkennen die Alliierten an, was der Faschismus an der gesamten Gesellschaft vollzogen hat. Austilgung dieses Charakters. Und dann versuchen sie eben diesen Charakter einer normalen bürgerlichen Gesellschaft sozusagen mit Waffengewalt wieder zu reinstallieren. Und inwieweit dieser bestimmt hochherzige Versuch, ne, zu einem Erfolg geführt hat, das kann man ja sehen. dieser allgemeine Zug, ne, des sich zu seinem Begriff entfaltenden Kapitalismus ist bestimmt, sag ich mal, global in ein neues Stadium getreten. Der Faschismus in Deutschland, der Nazifaschismus, war sozusagen ein Kollaps, ist entstand aus einem Kollaps dieser Logik heraus und hat dadurch diese Logik, ne, in ihrer negativst denkbaren Form zu einem sich selbst aufhebenden Ende getrieben. Das Resultat nun, ne, nach der formellen Demokratisierung oder nach der formellen nach der Rekapitalisierung dieses barbarischen Zustands, der ich versuche zu beschreiben damit, dass ich eben meine, dass Deutschland diese Erfahrung mit einer durchschlagend barbarischen Krisenlösung niemals vergessen hat, niemals vergessen wird, dass sie sozusagen in die Struktur, in die Konstitution des Staatsapparates als dem Generalprokurator der ganzen Veranstaltung eingebrannt ist und dass sie eben nach Maßgabe äußerer Umstände mehr oder weniger stark hervorzuckt. Ne? Also wenn man jetzt die Sache mit der Walser-Debatte verfolgt, ne? Oder diese, ich brauche mir nicht aufzählen, diese unendliche Trauergeschichte. Und dass der Staat bestimmt einerseits, ne, alles andere im Auge hat als eine planmäßige Refaschisierung der Gesellschaft. Dass der Staat vielmehr versucht, sich vor diesem ihm aus sich selbst erwachsenen Schicksal maximal zu schützen. Das aber in dem Maße, wie er sich schützt dagegen, er nichts anderes tut, als eben das vorzubereiten. Das kann man ja exemplarisch sehen, etwa an den Notstandsgesetzen von 68. Was ja der erste Schritt war zur inneren Souveränität. Und was ja unter dem Titel geschah, einer radikalen Feindbekämpfung gegen die Antidemokraten. Ne? Diese radikale Feindbekämpfung kann nur mit Mitteln funktionieren, die den Rechtsstatus, den man angeblich verteidigen möchte, tatsächlich aufheben. Und diese Dialektik, ne, ist dem deutschen Staat, glaube ich, einfach eingebrannt. Ne? Und ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, gegen diesen deutschen Staat jetzt ein westliches Verfassungsmodell zu setzen, dem er sich anbequemen müsste. Aber ich denke, dass in der Konkurrenz der Kapitalien miteinander erst einmal derjenige, der den strategischen Vorteil hat, der schon einmal zum Äußersten fähig war. Andere, die es vielleicht auch mal machen wollten, müssten es ja erst mühsam lernen und müssten ja ihre inneren Hemmungen wegarbeiten. Und was für innere Hemmungen eine Gesellschaft wegarbeiten muss, um sowas zu tun, sieht man ja an dem nicht gelungenen Versuch der Nazis, die italienische Gesellschaft zu einer rabiaten Judenverfolgung zu motivieren, zu zwingen. Das ist ihnen in der Form nicht gelungen. Erst nach 43, wo sie selber direkt geherrscht haben, konnten sie das. Die Hemmungen waren zu groß. Aber wer die Hemmungen mal überwunden hat, der ist zu allem fähig. Und deswegen ist es so, bei der Mafia, wenn du Mitglied werden willst, musst du erstmal einen umbringen. Ne? Weil wenn du Blut vergießt, dann gehörst du dazu, kannst nicht mehr zurück in die Legalität. Und diese deutsche Gesellschaft hat als Gesamtgesellschaft, als geschlossenes, klassenübergreifendes Mordkollektiv das getan. Dahinter kommen die, solange es einen deutschen Staat gibt, eine deutsche Nation gibt, solange die Deutschen zu Menschen pulverisiert werden, ne, kommen die nie wieder hinter zurück. Man sieht ja, wie diese Gesellschaft, ne, sich von der ihr aufoktroyierten Form überall zu lösen versucht, ne, wie dieses barbarische Kollektiv von Leuten, die für ihre Taten nie gestraft worden sind, unter der Decke und den Rechtsbestimmungen einfach fortexistiert.
Querfunk-Spezial heute mit einem Vortrag von Joachim Bruhn über die Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz. Nachdem wir in der ersten Stunde den vollständigen Vortrag gehört haben und eben noch 7 Fußnoten und Anmerkungen, rechnet Herr Bruhn jetzt noch dreifach mit ideologischen Rationalisierungsversuchen über die Massenvernichtung ab.
Das ist immer so, ne, dass es Faschismustheorien sind, die glauben wirklich, die Massenvernichtung mit einer Fußnote bedenken zu können. Da steht nicht, die Vernichtung steht nicht im Zentrum des Begriffs oder des begrifflichen Bemühens selbst. Und ganz große Idioten dieser Fraktion, also was eben früher DKP-Fraktion war, was heute Sahra-Wagenknecht-Fraktion wäre, ne, die haben es wirklich geschafft, eine Ökonomie des Massenmordes zu erstellen, wo sie darlegen, dass die SS an der Verwertung des den Menschen in Auschwitz aus dem Körper gerissenen, dass das ein Riesenprofit war und dass das allein schon erklärt, ne, warum es dazu gekommen ist. Also schlimmer geht's nicht. Und das ist halt nur die Demonstration des äußersten Bankrotts dieses theoretischen Bemühens, nämlich des Versuches, ne, das Ganze auf eine Zweck-Mittel-Beziehung herunter zu argumentieren, wo der Faschismus als Barbarei doch genau es an sich hat, jede Beziehung zwischen Mittel und Zweck aufzuheben und zu torpedieren und aufzulösen. Also es gibt Leute, die sagen eben, der Hitler, dessen Kriegsführung, das war auch der Wahnsinn. Das hätte doch gar nicht irgendwie in diesen großmannsüchtigen Plänen, hätte doch gar nicht den wirklichen Fähigkeiten Deutschlands entsprochen, musste der auch noch den Rommel nach El Alamein schicken. Das ist doch kein Verhältnis mehr. Ne? Da hat man einen Zweck, aber die Mittel stimmen nicht, eben nicht. Ne? Eine solche Faschismuskritik, die darauf hinausläuft, zu sagen, die Deutschen waren bis zu einem gewissen, waren zu einem gewissen Grad Faschisten, ne? Bis Stalingrad, ne? Das ist der Versuch, ne? Diese Zweckmittelbeziehung, die aufgehoben ist, sekundär da wieder reinzuheimnissen. Ne? Gerade die völlige Entkopplung, der vollendete Wahnsinn, die Barbarei, das Ende jeder zwecksetzenden Subjektivität. Ne? Das ist das Kennzeichen und darum ist es nicht im Widerspruch, ne? Zu den mangelhaften deutschen Ressourcen der Kriegsführung auch noch versucht zu haben, über den Kaukasus Indien zu erreichen oder solche Sachen. Ne? Oder sich mit Japan zu verbünden, mit der U-Boot-Flotte. Das gehört dazu. Ne? Der Wahn ist erst dann Wahn, wenn er maximal ausgreift. Und die Paranoia ist erst dann wirklich eine gute Paranoia, ne? Wenn man noch einen kennt, der einmal 10 Minuten verfolgt, um das zu illustrieren. Und diese Sinnstiftung an der Massenvernichtung, das ist ja ein deutscher Kollektivsport seit je. Ne? Jürgen Habermas schreibt, dank der Massenvernichtung haben wir heute eine gute Demokratie. Ja, es sei die Massenvernichtung veranstaltet worden, damit wir eine gute Demokratie haben. Das Problem ist das, dass man der Sinnstiftung am Massenmord sich verweigern muss und dass man gleichwohl der ganzen Angelegenheit einen Namen geben muss, der wiederum gegen ihre Verdinglichung in einem Begriff geschützt werden muss. Ja? Also wenn man sich die gängige Literatur anguckt und etwa einen sehr bekannten Psychologen wie den Bruno Bettelheim, selber einen Überlebenden der Lager. Wenn man das liest, dann sagt er, das Lager hatte den Sinn, die Menschen moralisch zu stehlen, weil nur diejenigen, die einen wirklich starken Glauben hatten, seien es Juden oder Christen oder Homosexuelle oder Kommunisten, die innere Stärke fanden, das zu überleben. Und die erste Erklärung der Vereinigten des Vereins der Verfolgten des Naziregimes, diese berühmte Erklärung von Buchenwald von 45 im Herbst, ne? Die sagt, im Lager zeigte sich, wer ein Verräter war und wer ein Mensch war. Als sei das Lager eine Instanz gewesen der moralischen Reinigung, der moralischen Scheidung zwischen Charakterschweinen und aufrechten Rittern, ne? Wird in das Lager hineingeheimnisst, natürlich, um es nur bewältigen zu können bei den Opfern, ist ja klar. Die Opfer wollen ja nicht unbedingt eine Ideologisierung betreiben. Sie wollen das intellektuell verarbeiten. Ne? Aber sie können es nicht intellektuell verarbeiten, weil zwischen ihrem Schicksal, weil zwischen ihrer Tat und ihrem Schicksal überhaupt kein irgendwie rekonstruierbarer Zusammenhang besteht. Und das ist ein allgemeiner Befund, den man nach 45 gemacht hat, an den Überleben. Es gibt einen Psychiater aus den frühen 50er Jahren in den USA, den William Niederland, der hat für Wiedergutmachungsanträge Leute begutachtet. Und da hat er dann gesagt, das Ergebnis ist, die litten alle vor allen Dingen unter der Überlebensschuld. Seelenmord als Seelenmord, Überlebensschuld, Verfolgungssyndrom. Und es bestand darin, dass sie sich nicht erklären konnten, warum ausgerechnet sie überlebt hatten und die Masse der Opfer alle tot waren. Und sie konnten sich das nur so erklären, als um überhaupt einen Zusammenhang zwischen ihrem Leben und Tod der anderen zu stiften, als hätten sie in irgendeiner Weise mit den Schergen kollaboriert, um davon zu kommen. Was überhaupt nicht stimmte. aber lieber litten sie unter der eingebildeten Schuld, kollaboriert zu haben, um überhaupt einen begreifbaren Zusammenhang zu haben zwischen eigenem Handeln und Ergebnis, als diesen Zusammenhang überhaupt nicht zu haben und damit dem vollendeten Wahnsinn preisgegeben zu sein. Na, Wahnsinn nicht, aber also der psychischen Zerrüttung preisgegeben zu sein. Und ich denke, dass man an diesen Sachen, wenn man an diesen Sachen vielleicht etwas verstehen kann davon, was der Faschismus war. Aber man versteht dann am Faschismus auch nur so viel, dass nicht zu verstehen ist, sondern dass nur das Verstehen nur, jetzt müssen Überleben, erschlichen werden kann durch dieses bis in extreme Form von Krankheit gehende Schuldgefühl. Na? Also das ist vielleicht, wenn man dann vom Ende her sieht, ja, an den paar Überlebenden, was für einem System sie eigentlich ausgesetzt waren an diesen Folgen der Verfolgung. Und das ist eine neue Qualität, weil ja in der bürgerlichen Gesellschaft aller Entfremdung zum Trotz, ja, immer ein irgendwie gearteter Zusammenhang besteht zwischen eigenem Tun und Folge. Ausgedrückt im Strafrecht kodifiziert, gibt es einen Zusammenhang zwischen Tun und Folge. Und der Zusammenhang ist es, ne, der den Individuen an sich selbst die Möglichkeit stiftet, etwas zu verstehen über den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie sich bewegen. Das mag noch so ideologisch sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Zusammenhang besteht oder er sich zumindest mit Grund eingebildet werden kann. Wenn überhaupt kein Zusammenhang besteht, wie am Beispiel dieser Überlebenden, dann wird es restlos furchtbar. Also dieser Niederland bringt halt Fälle, ne, von Frauen, die in New York, ne, sich jahrelang, obwohl sie ganz arm dran sind, nicht trauen, aufs Sozialamt zu gehen, weil sie Angst haben, da sofort verhaftet zu werden. Die sich, wenn sie Polizisten auf der Straße sehen, in die Hauseingänge drücken. In New York, Verkehrspolizisten. Da haben sie einerseits die bestimmte Ahnung dessen, wozu ein bürgerlicher Staat tatsächlich fähig ist. Insofern haben sie die Wahrheit des bürgerlichen Staates erkannt. Eines Souveräns über Leben und Tod.
Schließlich zieht Joachim Bruhn noch ein Fazit, und zwar, dass dem Faschismus nicht positivistisch mit Theorieproduktion zu begegnen ist.
Also kurz und gut, das Ganze mündet eigentlich darin, dass man, wenn man verstehen möchte, was der Faschismus gewesen ist, dass man dann eben keine Historiker liest, schon gar keine Deutschen, und dass man, wenn man Philosophie liest, dann sollte man eben dieses Kapitel lesen, die Meditationen zur Metaphysik nach Auschwitz von Adorno, ein Kapitel aus der negativen Dialektik, das ist natürlich recht schwierig zu lesen, aber dass man sich an solche Untersuchungen oder Berichte von den paar Überlebenden halten sollte. Also halten sollte an dieses Buch von den Niederland, halten sollte an den Leo Löwenthal, auch so ein Freund von Adorno, der hat 1946 eine Broschüre geschrieben, Individuum und Terror, wo eigentlich zu denselben Ergebnissen kommen, aufgrund der Befragung von Überlebenden, oder an Memoiren wie das von der Hannah Levi Hass über Bergen-Belsen. Ne? Das sind rein subjektive Berichte und Reflexionen. Und das sagt viel, viel mehr und eigentlich alles aus, im Vergleich zu dickleibigen 2000-seitigen Schinken, wo man nachher so viel Fakten hat, na, dass das Bewusstsein einfach in 1000 Stücke fliegt und man ja gleich hätte Guido Knopp gucken können im Fernsehen. Na, mehr kann man sich eh nicht merken. Na, dann ist eh vorbei. Und also das sind die Bücher, die eher psychoanalytisch orientierten Bücher über die Überlebenden oder die Memoiren von Überlebenden.
Querfunk-Spezial heute wieder mit der Sendereihe Sachzwang FM. Heute 2 Stunden zum Thema die Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz. Nachdem eigentlich alles gesagt ist, hat Jochen Bruhn noch 6 Anmerkungen gegeben über Erkenntnis und den Kritikbegriff. Einigermaßen philosophisch im guten Sinne.
Es fällt, erstmal finde ich es erstaunlich, dass es nach 1945 keine Geschichtsphilosophie mehr gibt, sondern nur noch Geschichtswissenschaft. Ich weiß nicht, ob man erstmal diese Feststellung treffen kann. Natürlich kann man meinen, dass der Fukuyama mit dem Ende der Geschichte, aber das glaube ich eigentlich nicht, sondern ich meine, dass die Geschichtswissenschaft des aufstrebenden Bürgertums und der Arbeiterbewegung war immer eine Geschichtswissenschaft, die nicht nur Fakten gezählt hat, sondern diese Fakten auf eine geschichtliche Entwicklung, entweder zum aufgeklärten bürgerlichen Zustand oder zum Kommunismus, durchschaut hat. Ne? Das war also ein Kriterium da, das, wie immer begründet oder unbegründet, das Bewusstsein vor der postmodernen Zerstäubung und nichts als Fakten, Fakten, Fakten bewahrt hat. Diese Geschichtsphilosophie traut sich nach 1945 mit gutem Grund niemand mehr. Und wo es doch marginal versucht wird, tritt der Charakter der Geschichtsphilosophie als eine Sinnstiftung an dem Sinn gar nicht zugänglichen Gegenstand offen zutage. Jetzt ist aber die Geschichtsphilosophie, wie sie vorher gewesen war im Bürgertum und dann im Marxismus, ja auch nicht einfach nur ein willkürliches Weltbild, was irgendwelche Interessenten, heißen sie nun Bürger oder Arbeiter, auf die Welt projizieren. Sondern diese Geschichtsphilosophie ist ja in ihren besten Vertretern, also Hegel und Marx, in sich selbst auf ihre eigenen Kategorien reflektiert. Und diese Reflexion auf ihre eigenen Kategorien soll ja, und tut es bei Marx auch, soll ja das Subjekt davor hindern, dass sein Begriff eine reine Projektion auf den Gegenstand ist, sondern soll bewirken, diese Reflexion auf die Kategorien, dass der Begriff ein ins Medium des Gedankens gehobener objektiver Selbstbegriff der zu denkenden Sache selber ist. Das ist die Konstruktion. Und diese Konstruktion ist ja als rein formale Konstruktion das Unterpfand von menschlicher Vernunft schlechthin. Alles andere wäre entweder subjektives Delirium oder wäre nichts anderes als Abbildung objektiv vorausgesetzter Natur. Erst in dieser Vermittlung kommt ja das irgendwie zum Tragen, was man mit menschlicher Vernunft überhaupt nur bezeichnen kann. Und nun ist es das Spezifische der marxistischen oder der eher genau gesagt materialistischen Reflexion auf diese Kategorien, dass sie zeigen kann, wie diese Kategorien als Denkkategorien zugleich Kategorien sind der Objektivität, indem sie auf den Zusammenhang von Warenform und Denkform geht. dass sie also nicht einfach nur abstrakt in solchen Spekulierungen über Sein und Bewusstsein und die Ableitung des Bewusstseins aus dem Sein oder die Widerspiegelung des Seins durch das Bewusstsein, so wie es oft in Traditionen formuliert worden ist, verharrt, sondern in dem Bezug auf die gesellschaftliche Synthesis, den Zusammenhang von Denken und Gedachtem reflektiert. Die Voraussetzung, dass es diesen Zusammenhang allerdings gibt, ist ja, dass in dem, was gedacht wird, man selber, wenn auch in einer selbst unbewussten Form, präsent ist. Und das wird über den Begriff und die Sache der Arbeit dargestellt. Der Arbeitende reflektiert auf das Kapitalverhältnis und erkennt die Arbeit als die Substanz des Kapitals, also sich selbst im Zustand einer Entfremdung von sich selbst. Und diese Konstruktion ist nun nicht einfach nur, wie es neuerdings kritisiert wird, eine Konstruktion des klassischen Marxismus, sondern das ist eine historisch wirkliche, wenn auch leider vorübergegangene Phase. Diese Konstruktion eines Verhältnisses von Subjekt und Objekt, von erkennendem Subjekt und zu erkennendem Objekt, dass natürlich diese Verschränkung natürlich auf einen Begriff von Wahrheit geht, durch den Relativismus, durch die Postmoderne, durch den Pluralismus eben tatsächlich gründlich ausgetrieben wird in Zeiten, wo eben Wahrheit, bevor überhaupt das näher spezifiziert wird, schon selber als ein Dogmatismus abgetan wird. Aber das Verhältnis von Subjekt und Objekt und die Rekonstruktion dessen, was das Subjekt am Objekt insoweit erkennen kann, als das Objekt Produkt seiner eigenen Tätigkeit ist, außerhalb dieser Wechselbeziehung, die man verschieden artikulieren kann, verschieden denken kann, die aber doch gedacht werden muss, außerhalb dieser Wechselbeziehung gibt es kein Erkennen, was mit dem Begriff von Vernunft zu belegen wäre. Außerhalb dessen gibt es wirklich nur Ideologie, Nachschwätzen, Abbilden, Bekenntnisse ablegen, ne? Standpunktdenken, Multikulti. Ne? Es ist ganz egal, ob die einen Moslems sind, die anderen Christen, solange sie nur vertragen, obwohl sie beide Wahnformen anhängen als religiösen Formen. Ne? Dass also der Begriff von Wahrheit natürlich in der Gesellschaftstheorie eine zentrale Rolle spielt. Es kann keine Gesellschaftstheorie geben, schon gar keine materialistische, die auf den Begriff von Wahrheit verzichten könnte. Einfach deswegen, letzter Satz der ganzen Predigt, ne? Einfach deswegen, weil der Kommunismus ja nichts anderes ist, ne? Als der Beweis, als theoretisch betrachtet, der Beweis der Wahrheitsfähigkeit von Gesellschaft. Der Kommunismus ist ja nicht nur einfach eine gerechte Produktion und Distribution, ist ja nicht einfach nur freie Assoziation oder sowas, sondern theoretisch betrachtet ist er ein Beweis für die Wahrheitsfähigkeit von Gesellschaft. Gesellschaft ist eine Ware geworden, mit H, Gesellschaft ist eine Ware, Gesellschaft ist Ware, ist wahr geworden, wenn es keine Waren mehr gibt. Dann hat die Gesellschaft gezeigt, dass sie etwas anderes ist als nur zweite Natur, wo die Menschen Gesellschaft bilden wie die Ameisen Ameisenhaufen, ne? Sondern dass sie den Menschen auf das Niveau des Begriffs seiner eigenen Gattung, das heißt nun nicht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sondern eben in diesen Worten von Adorno, Einheit des Vielen ohne Zwang das ist die Definition dessen und das ist Wahrheit. Wer das bestreitet, ne, der kommt theoretisch also in allerhand Schwierigkeiten. Ich denke, das muss ich auch den, also dass man von der Theorie eben zur Kritik übergehen muss. Ich würde diese beiden Begriffe, Theorie und Kritik, die Sachen, die bezeichnet sind, die würde ich restlos konfrontieren. Ne? Mal darzustellen, was der Übergang von der Theorie zur Kritik bedeutet. Das kann ich jetzt im Einzelnen natürlich nicht reproduzieren, aber ich denke, Kritik ist ein Verfahren, subjektive Vernunft gegen ein Objekt zu wenden, von dem sie weiß, dass in ihr keine objektive Vernunft ist. Die also auf diesen Zusammenhang verzichtet und zugleich aber in sich selbst darauf reflektiert, dass sie sich projektiver Mechanismen enthält. Kritik ist eine Denkweise subjektiver Vernunft, von der man nicht weiß, wo sie herkommt und wie sie sich konstituiert und wie sie möglich ist, in dem Zustand der Abwesenheit einer Vernunft im Objekt. Diese Kritik, die ja dann auch nur als Ideologiekritik auftreten kann, ne, kann zeigen, dass das bürgerliche Bewusstsein, wenn es versucht, einen Gegenstand zu denken, sich notwendigerweise in Antinomien verstricken muss. Dass die Antinomie die notwendige Form ist, in der sich bürgerliches Bewusstsein bewegt. Und das heißt eben, dass die Leute, die sich in Antinomien verfangen, ne, immer in Dualismen denken und den Übergang von der einen Seite zum anderen sozusagen wie in einem Klappmechanismus vollziehen, nicht rekonstruieren können. Das Beispiel dafür gibt der Marx im Kapital, wenn er über das Verhältnis von sogenannter subjektiver Wertlehre und objektiver Wertlehre handelt. Die einen sagen, Wert entsteht aus Angebot und Nachfrage, und die anderen sagen, Wert entsteht durch die objektiv auf ein Produkt als Ware aufgewendete Arbeitszeit. Beide denken unter Wert jeweils ganz Verschiedenes. Aber jeder, der seinen Begriff von Wert radikal durchdenkt, meinetwegen der Anhänger der subjektiven Wertlehre, kommt zwangsläufig auf das gerade Gegenteil dessen, was er ursprünglich gesagt hat. Das kann man bei den Nationalökonomen zeigen. Aber ein Bewusstsein, sagt es die Kritik, ein Bewusstsein, ne, das immer nur zu Antinomien kommt, das nur in Dualismen sich bewegen kann, das zu einer Synthese unfähig ist, das ist ja an sich selbst in seinem Erkenntnisbestreben dementiert. Ja, und jemand, der Denken als Erkenntnis ernst nimmt, muss versuchen, die Konstitution dieses Dualismus, warum es überhaupt möglich ist, die gleiche Sache untereinander ausschließende Bestimmungen zu denken, diese Konstitution einzuholen. Geschichte des Marxismus als Bewegung und als Denken zeigt, dass er zwar ausgeht von einem materialistischen Motiv, dass das materialistische Motiv in bestimmter Weise eine Zeit lang theoretisch und politisch bewahrt und dann diesen Materialismus endgültig abschafft praktisch und Marxismus als eine staatstragende Systemphilosophie setzt. Jetzt denke ich, müsste man versuchen, den Materialismus unter dem Marxismus wieder vorzuzerren. Man müsste also zeigen, ne, dass Materialismus als Opposition gegen das Leid, ne, dass dieser Materialismus in den Theorie-Praxis-Spielchen des klassischen Marxismus in keiner Weise aufgeht. Sondern dass Materialismus bedeutet, Einspruch gegen das Leid und Einspruch gegen das verblendete Denken, das sich, wie gesagt, in diesen Antinomien bewegt. Selbst der alte Hegel mal einen kleinen Aufsatz geschrieben hat, 1802, der hieß über das Wesen der philosophischen Kritik. Der ist sehr schön. Da sagt er, ne, an einem Gegenstand, der jeder Vernunft ermangelt, ist jede Liebesmüh verloren. Da kann man nur noch polemisieren und zu ihm in ein Verhältnis des Krieges treten. Ne? Und dieses Verhältnis des Krieges, der Polemik, das ist für mich Kritik. Und wenn man also das sich anguckt, was der Wolfgang Port jahrelang getan hat, ne, dann hat man dafür, da hat man dann im Großen und Ganzen sehr gelungenes Beispiel. Man hört auf, die Gründe, aus denen man etwas tut, selber nicht eine Reflexion, aber eine öffentliche Begründung zu unterwerfen. Man nimmt ernst, was in diesem kategorischen Imperativ eigentlich beschlossen ist. Der kategorische Imperativ sagt, ne, das ist vernünftig. Und jeder, der es nicht anerkennt, zu dem unterhalten wir ein Kriegsverhältnis. Na, und da wird man sich bei vielen Sachen natürlich gleich verständigen können. Nur, dass man dann aus dieser Sache heraus argumentiert und nicht das akademisch rückbindet und auffaselt. Das ist das Entscheidende. Die Kritik, sagt Marx, will ihren Gegner nicht widerlegen, sie will ihn vernichten. Also die Kritik ist kein Mittel für Kolloquien, hier fallen säuberlich Gut und Böse zu scheiden und falsch und richtig zu scheiden, sondern die Kritik ist in dem Sinne als eine Polemik ein Mittel des Kampfes. Ne? Und jetzt kann man sich fragen, ob dieser Kampf, der natürlich notwendigerweise von Ohnmächtigen geführt wird, ne, ob dieser Kampf jetzt angemessen oder unangemessen geführt ist. Aber ich glaube, einen anderen Status, ne, kann es nicht haben. Und Ideologiekritik heißt ja den Leuten, also heißt ja, oder andersrum, Ideologiekritik lebt dann von dem Satz von Spinoza, der auch der liebste Satz gewesen ist vom Adorno, den er immer zitiert hat, die Wahrheit ist Anzeichen ihrer selbst und ihres Gegenteils. Das ist ein sehr kluger und sehr tiefer Satz oder ein Sprüchlein. Das heißt nämlich, die Wahrheit als Anzeichen ihrer selbst ist das Evidente und sie illustriert sich ex negativo, zeigt sich an dem ideologiekritisch, was garantiert Blödsinn ist und falsch ist und inhuman ist und so. Die nichts hinter sich hat, hat auch nichts vor sich. Ne? Und wenn es aus vielen Gründen, die zwar alle sehr traurig sind, aber die nächstes Satz stimmen, wenn du kein revolutionäres Subjekt, ne, für deine Kritik mobilisieren kannst, dann bleibt die Kritik eben wie heute Abend ein Bildungserlebnis und bestenfalls eine kleine Aufklärungsveranstaltung.
So, das waren 2 Stunden Querfunk-Spezial, 2 Stunden Sachzwang FM, einmal mehr. Heute ein einstündiger Vortrag von Joachim Bruhn aus Freiburg zum Thema der Nichtbegreifbarkeit von Auschwitz. Der Originalvortrag wurde am 20. Juli 2001 in Karlsruhe gehalten unter dem etwas holzschnittartigen Titel Auschwitz und das Kapital. Und ich, Dr. Indoktrinator, freue mich, euch wieder irgendwann bei Querfunk Spezial, vor allem bei Sachzwang FM, begrüßen zu dürfen. Tschüss!